Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 602. Mein Name ist René und außerdem heute mit dabei der Dennis.
Ja, servus, hallo.
Und wir haben seit langer Zeit mal wieder einen Gast. Wir begrüßen den Nils von der Berliner Zeitung. Hi Nils.
Guten Abend, danke für die Einladung.
Ja, gerne doch. Du bist Union-Experte, hängst aber auch noch so ein bisschen an der Eintracht, weil du aus Hessen kommst und wirst uns heute mal aufschlauen, was man über Union wissen muss und auf wen man sein Geld bei dem wahrscheinlich bevorstehenden Faustkampf Steffen Baumgart gegen Albert Riera setzen muss, oder?
Ich gebe mein Bestes, genau. Du hast es angesprochen. Ich schreibe jetzt seit mittlerweile in der vierten Saison monothematisch über Union bei der Berliner Zeitung, begleite die Mannschaft eigentlich nicht nur bei den Heimspielen, sondern auch auf jedes Auswärtsspiel und bin tatsächlich unter der Woche natürlich immer vor Ort bei den Terminen, die der Verein so anbietet. Und du hast es gleichzeitig auch gesagt, mein Herz schlägt noch ein bisschen für die Eintracht, weil ich aus der Region komme. Und da kommt man an der Eintracht ja per se nicht vorbei.
Das ist gut so, ja.
Genau, von daher gucken wir mal, wie es heute läuft.
Ja, ja. Ja, dann schauen wir dann da gleich mal drauf. Natürlich wie immer am Anfang einer jeden Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer, für euch da draußen der Hinweis, dass ihr uns unterstützen könnt, damit wir hier, ich würde jetzt sagen, Woche für Woche ist eigentlich normalerweise der Satz. An dieser Stelle möchte ich mich kurz einmal entschuldigen dafür, dass wir letzte Woche nicht aufgenommen haben. Die Aufnahmeleitung, also known as ich, war letzte Woche leider erkrankt. Ich durfte auch dieses wunderbare Tottenham-Spiel nicht sehen, sondern habe stattdessen mit Fieber im Bett gelegen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine schlechte Entscheidung war. Kann Dennis mir vielleicht gleich noch kurz was zu sagen. Aber nichtsdestotrotz, ihr könnt uns unterstützen, damit wir fast jede Woche hier aufnehmen können. Alle Infos dazu findet ihr wie immer auf eintracht-podcast.de. So, und damit lasst uns doch direkt einsteigen und über Fußball reden. Und da wir ja letzte Woche nicht aufgenommen haben, einmal die kurze Zusammenfassung, damit wir das alles so wieder vor dem inneren Auge haben. Wo steht die Eintracht? Die Eintracht hat eine Interimsphase mit den Trainern Schmidt und Meier hinter sich gebracht und hat in keinem der Spiele gewonnen. Hat 11 Gegentore kassiert und hat mittlerweile in der Bundesliga einen 8-Punkte-Rückstand auf einen Europa-League-Platz. Ja, war nicht so gut die Aktion, Dennis, oder?
Oh, naja, gut, das zieht sich ja nicht nur in den letzten zwei Wochen. Also ich finde es auch völlig in Ordnung, dass Grösche bei der Willkommensrede sozusagen für Riera auch nochmal den zwei gedankt hat. Einen richtigen Effekt konnten sie nicht mitbringen. Wenn man es sich so anschaut, wurde es besser im Verlauf, insbesondere jetzt das letzte Spiel. Wir gehen ja sicherlich dann kurz nochmal ganz schnell chronologisch durch Tottenham abhaken, weg. Leverkusen-Spiel war dann tatsächlich doch deutlich größere Fortschritte erkennbar. Insbesondere zweite Halbzeit war da ja doch einiges dabei. Warst viel näher dran. Selbstbewusstsein, auch gerade das, was ja auch Riera fordert. Da kommen wir ja auch dann noch dazu, ja, so ein bisschen wieder zu sich finden und so weiter. Fand ich, haben einen großen Schritt hin gemacht. Dementsprechend gegen Leverkusen darfst du auch verlieren, darfst auch gegen Tottenham verlieren.
Aber ist eher so das Wie dann am Ende des Tages, ne?
Richtig, genau. Und da muss ich sagen, Fortschritte habe ich gesehen. Tabellarisch, es ist halt leider, hast du da jetzt wochenlang nicht gut gepunktet, gar nicht gepunktet, ständig viel zu hoch verloren. Aber das sind ja alles die alten Kamellen, da wollen wir jetzt gar nicht zu viel wieder aufrühren. Nervt. Die Eintracht hat sich selbst in die Situation gebracht. Jetzt muss man gucken, dass es mit dem neuen Trainer und hoffentlich neuer Motivation dann auch wieder nach oben geht und du wieder Punkte holst. Die brauchst du dringend. 27 ja. Punkte hast du ja angesprochen. 8 Punkte auf Platz 6 ist, glaube ich, dann. Mhm. Ne? Also müssen wir jetzt ordentlich punkten.
Ja, es ist halt einfach ärgerlich. Du hast diese Patrone gehabt und ich verstehe komplett, wie dieser Weg ist, dass wenn du dich entscheidest, mit dem aktuellen Trainer nicht mehr weiterzuarbeiten, dass du dich dann schlecht hinstellen kannst und sagen kannst, wir trennen uns von Dino Topmöller, wir glauben nicht mehr, dass das in der Zusammenarbeit funktioniert, aber er bleibt hier noch zwei Wochen sitzen, bis wir den neuen Trainer haben, das kannst du natürlich auch nicht machen, also du musst ja dann irgendwie handeln. Aber ne, man hatte ja diese Verkeiltheit oder wie Krösche das genannt hat, zwischen Mannschaft und Trainer da irgendwie gesehen und wollte das irgendwie auflösen. Und ja, du sagst es richtig, am Ende jetzt gegen Leverkusen hat man so ein bisschen gefühlt, dass die Mannschaft da irgendwie so eine andere Richtung einschlägt. Aber du hast halt einfach jetzt weiterhin diesen Abstand auf diese ja doch auch irgendwo wichtigen Europaplätze verloren. Und du musst dich halt dann jetzt mit Mannschaften da irgendwie betteln und vielleicht hoffen, dass irgendwie du entweder da gut oben wieder reinrutschst oder dass Deutschland in der internationalen Wertung weiterhin so weit oben stehen bleibt, dass dann der 7. Platz zumindest noch für die Conference League irgendwie am Ende des Tages reicht. Und musst dich dann jetzt mit Freiburg, Union, ja, Köln weiß man nicht so richtig, aber mit denen auf jeden Fall da rumschlagen, dass du da auf diesem Platz am Ende des Tages landest. Ist halt jetzt auch nicht so die Ausgangslage, die man sich für die Saison vorgenommen hat und die sich auch ja am Anfang der Saison nicht so gezeigt hat.
Jetzt haben wir ja lange wir drüber gesprochen. Jetzt wird mich mal die Meinung unseres Gastes Nils interessieren, wie er das so betrachtet. Vielleicht etwas weniger aus der puren Eintracht-Fanbrille. Vielleicht mal, ja, wird mich interessieren. Nils, kannst du gerade mal einsteigen?
Ja, natürlich. Also zur Eintracht, ich habe ja auch gesagt, ich habe die letzten Spiele oder Teile der letzten Spiele auch immer wieder gesehen. Ich glaube, dass sich alle Beteiligten natürlich nach diesem 3-3 in Bremen, was ja gleichzeitig auch das letzte Spiel von Dino Toppmöller war, ja, so ein bisschen diesen branchenüblichen Trainerwechsel-Effekt erhofft haben, dass da einfach jemand Neues in der Kabine steht, der sieht ein bisschen anders aus, der hat eine andere Ansprache, motiviert vielleicht nochmal anders, um dann diese 1-2 Wochen zu überbrücken. Ich glaube, allen Beteiligten wäre es grundsätzlich auch lieber gewesen, den neuen Trainer eher früher als später zu finden. Das hat jetzt leider so nicht geklappt. Ich sehe es auch so, dass, wenn wir aufs Tabellenbild gucken, dass diese ersten 6 Mannschaften, die sind weg aus meiner Sicht. Ich glaube, der 6. ist gerade Leverkusen, die sogar noch ein Nachholspiel haben mit 8 Punkten Vorsprung. Ich habe die ganze Zeit noch gedacht, so Ende des letzten Jahres, dass Hoffenheim irgendwann einbrechen wird und eine Schwächephase bekommt, dass das so eine Mannschaft ist, die dann noch aus den Top 6 irgendwie rausfallen könnte. Aber das deutet sich ja jetzt auch gerade gar nicht an. Von daher teile ich diese Einschätzung, dass es vor allem für Frankfurt, weniger für Union, wo das natürlich ein schönes Zubrot wäre, aber für Frankfurt vor allem um diesen 7. Platz gehen wird. Und der Blick dann, hast du es gerade angesprochen, auch so ein bisschen auf diese internationale Wertung fällt und ja auch den DFB-Pokalwettbewerb und da im Prinzip drauf gehofft werden muss, dass eine Mannschaft, die eben dann in die Champions League oder in die Europa League über die Bundesliga kommt, den Pokal auch gewinnt. Sonst kriegt ja der Pokalsieger, und auch wenn es Stand heute unwahrscheinlich ist, dass das Hertha BSC oder Freiburg werden sollte oder Holstein Kiel, die ja noch spielen, sonst würde dieser zusätzliche europäische Startplatz ja an den Pokalsieger gehen. Ja, also stimmt. Platz 7 und im allerbesten Fall ja für die Conference League noch Platz 8, wie es vor 2 Jahren Heidenheim geschafft hat, dann über die Liga noch reinzurutschen. Ja, viel mehr, glaube ich, wird zumindest diese Saison sportlich erstmal nicht mehr drin sein.
Ja. Ja, es bleibt halt für mich zumindest dieser bittere Beigeschmack, dass du diesen Trainereffekt, den Nils gerade eben so schön da beschrieben hat, dass du den irgendwie nicht erreichen konntest. Das heißt für mich aber ja auch so ein bisschen im Umkehrschluss, dass dieses Loch, in dem diese Mannschaft da ist, dann schon auch irgendwie größer sein muss, weil ich sag mal, Fußball spielen können die ja alle. Also es kann ja jetzt nicht am Können liegen, sondern es ist ja dann doch eher am Ende des Tages so ein bisschen das Wollen und vielleicht auch irgendwie das System, in dem sie sich nicht so richtig zurechtfinden, oder Dennis?
Ja, das ist tatsächlich die Gretchenfrage. Ist das tatsächlich so? Ist die Qualität im Kader tatsächlich vorhanden, in 3 Wettbewerben oder 2 Wettbewerben mitzuspielen? Sind genug Spieler da? Wir hatten natürlich auch, muss man sagen, ehrlicherweise, und auch Dino Toppmöller zugutehalten, er hat ein bisschen Verletzungspech gehabt. Wenn du dir die Stürmer anguckst, gerade auch so mit der Personalie wie Ebnu Talib, der dann glücklicherweise freigelöst werden kann, macht dann gutes Spiel, sofort auch wieder verletzt. Also es ist schon so ein bisschen auch Usun, von dem dir viel erwartet hattest, auch so Personalien wie ein Götze, der überhaupt nicht mehr in die Form kommt, die wir einfach von ihm erwarten, auch als einer der Bestverdiener der Eintracht. Es sind alles Sachen, wenn einer nur 20 Minuten wirklich Vollgas geben kann, ist das schwierig, mit denen zu arbeiten. Die Kaderplanung ist dann natürlich eine große, große Frage. Wie viel Schuld trifft da auch ein Krösche an der Zusammensetzung? Ist er wirklich breit genug aufgestellt, um da diese Ziele, die jetzt ja wieder ausgerufen wurden, es hätte sich nichts an den Zielen geändert, obwohl du, ich sag jetzt mal, nur noch diese 14 Spiele hast, neuer Trainer, einen Trümmerhaufen vorfindest. Das ist schon schwierig. Also da muss ich wirklich sagen, ich kann es nicht aktuell nicht so richtig klar mit, ja, die Mannschaft ist vom Potenzial her da, dass er oben mitspielen kann, weil einfach doch viele Fragezeichen sind, auch natürlich mit dem vorhandenen Personal. Wann kommen die Leute zurück? Wann sind sie wieder fit? Das stellt sich schon. Es ist eine Aufgabe, die jetzt nicht einfach ist, Riera kann da aus einem tollen Pott und es muss nur ein bisschen mehr Motivation mit dazu. Ich denke, da sind ganz viele andere Sachen, grundlegend vernachlässigt wurden. Und da spreche ich auch natürlich die Abteilung physische Anlauffähigkeiten, Leistung im Endeffekt, auch Verletzungsdinge haben ja auch oft mit einer gewissen Fitness zu tun. Da scheint auch nicht alles optimal gelaufen zu sein. Also ich denke, es ist so eine Mixtur aus allem, wie man so schön immer sagt.
Ja, also das Thema Verletzungen ist definitiv in diesem Jahr deutlich, deutlich höher, gerade was auch das Thema Muskelverletzungen und so weiter angeht, ist schon eigentlich dramatisch. Da hat man ja schon reagiert und hat da ja an der medizinischen Abteilung vor Wochen schon da schon die Reißleine gezogen. Nichtsdestotrotz kannst du das wahrscheinlich auch nicht so einfach irgendwie auffangen, wenn halt einfach, wie du richtig sagst, dann nicht so richtig die Vorbereitung wahrscheinlich auch drin ist. Und zu dem anderen Punkt mit Qualität im Kader, ich bin da so ein bisschen auch hin und her gerissen, aber ich sag mal so, ein großes Problem in diesem Jahr oder in dieser Saison ist ja einfach auch die Vielzahl der Gegentore. Und da haben wir zumindest jetzt nicht das Thema, dass da jetzt irgendwie die Leute verletzt sind. Da haben wir ja schon eigentlich dann viele, viele Stammspieler, die das im letzten Jahr ja sehr ordentlich gemacht haben. Da ist es dann halt eigentlich eher so die Leistung, die dann nicht an dem anknüpft, was sie im letzten Jahr gezeigt haben. Das kann jetzt zwei Gründe haben. Das eine kann sein, dass sie einfach im letzten Jahr so maßlos überperformt haben. Oder dass halt einfach in diesem Jahr, weil, und das ist jetzt reine Spekulation, der Trainer zu viel wollte, das System irgendwie zu sehr verändert hat, irgendwie zu viele Schrauben gleichzeitig getan, irgendwie so ein bisschen Verständigungsproblem irgendwie war, was man da halt irgendwie machen und tun will, dass das dann da irgendwie nicht zusammengepasst hat und dass da jetzt so ein bisschen der sprichwörtliche Hase im Pfeffer liegt.
Vielleicht hat Nils ja auch eine Idee, auch wenn er nicht jedes Spiel gesehen hat. Hast du da auch im Endeffekt einen Anhaltspunkt, wo was denkst du, ist der Kader von der Eintracht generell geeignet, um doch es nochmal spannend zu machen? Du sagst ja vielleicht oben, du hast zwar gesagt, der Abstand ist eigentlich zu groß, aber zumindest, dass du so einen siebten Platz noch angreifen kannst hier und halten kannst?
In der Theorie auf jeden Fall. Also ich halte den, also man muss ja immer, das Besondere ist ja immer bei diesen Trainerwechseln oder wenn Vereine in der Krise sind, dass man hinterher immer gut reden kann und sagen kann, ja, da passt es nicht, da passt es nicht, da passt es nicht. Aber ich weiß noch, vor der Saison im Sommer, weiß gar nicht mehr, welcher Experte es war, ich glaube sogar Lothar Matthäus, aber auf jeden Fall.
Ach, der Experte schlecht.
gesagt hat, dass die Eintracht auf jeden Fall wieder um die Champions League Plätze mitspielen wird, möglicherweise sogar erster Bayern-Verfolger sein kann. Und wenn man mal diesen Step zurück in den letzten Sommer geht, dann hat die Eintracht ja wirklich absolut hochspannende Mannschaft gehabt, eine hochspannende Mischung an Spielern. Und ich habe zumindest in der Anfangsphase nicht gesehen, dass das irgendwie dorthin gehen könnte, wo wir jetzt gelandet sind mittlerweile. Ich erinnere mich an die ersten Spiele, es war, meine ich, ein 4-1 gegen Bremen, dann hat Frankfurt super souverän in Hoffenheim gewonnen, was man jetzt auch sieht, dass das alles andere als selbstverständlich war zu der Saisonstart. Die ersten Spiele, die waren ja gar nicht so schlecht. Und ich glaube, irgendwann, wie das halt bei Teams in einer Krise immer so ist, schleicht sich das so ein. Du gewinnst die ersten Spiele nicht, zwei, dreimal, dann kassierst du ein paar Gegentore, dann wird der Trainer plötzlich in den Fokus genommen und dann entwickelt sich da oft so eine Eigendynamik. Aber die Frage nach dem Kader grundsätzlich, wenn ich mir das Spielermaterial angucke, was die Eintracht zur Verfügung hat, natürlich auch mit Verletzungsproblemen zu kämpfen, dann ist das eine Mannschaft und ein Kader, der eigentlich in diesen Top 6 auf jeden Fall am Ende stehen sollte. Ist meine Meinung von außen zumindest.
Ja. Das ist auch so die Meinung, die ich von vielen gehört habe und was ja auch von den Verantwortlichen jetzt nochmal, weil du es gerade eben angesprochen hattest, Dennis, die Ziele sind immer noch die gleichen oder sind nochmal bestätigt worden. Da ist auch nochmal bestätigt worden, dass man jetzt explizit sich ganz bewusst dafür entschieden hat, im Wintertransferfenster jetzt nicht nachzulegen, weil man sieht, dass diese Qualität im Kader ist. Und am Ende des Tages muss man natürlich auch sagen, dass jeden Spieler, den du jetzt im Winter da irgendwie verpflichtest, halt nochmal irgendwie extra teuer ist und du wahrscheinlich dieses Geld, wenn du es im Sommer dann einsetzt, irgendwie nochmal breiter verwenden kannst, als jetzt du da im Winter irgendwie die Möglichkeiten hast.
Das ist auf jeden Fall so, bin ich bei euch. Problematisch sehe ich es aber, und das ist eine Personalie, die wir eigentlich schon seit längerem auf dem Schirm haben, ist eigentlich die
Sechserposition. Ja, war klar.
Das ist tatsächlich so der Klassiker. Jetzt fängt er wieder an und ich möchte ja auch nicht auf Skiri rumhacken oder sowas, sondern das ist einfach, er kommt seit 1,5 Jahren nicht mehr an seine Form ran. Der kam damals vom Afrika-Cup und danach hat man gedacht, haben sie den Stecker gezogen. Das ist im Endeffekt ein Spieler, der sicherlich Potenzial hat, auch bei Köln das damals sehr häufig gezeigt hatte, weil der Eintracht auch mal aufblitzen lassen hat, dass er es schon kann, dass er auch mal einen guten Pass spielen kann. Aber also das ist für mich eine Personalie, wow, schwierig. Dann siehst du auch, wenn jemand wie ein Heulund da an die Stelle rückt, es ist einfach leider in so einer schwierigen Phase. Und da bin ich auch wieder bei euch. Ich habe das so ein bisschen, oh, wenn es dann schon nicht läuft und dann sollen die Spieler, die vielleicht eh nicht ganz oberste Schublade sind oder aktuell noch nicht, noch Entleistungsschritte gehen müssten, die reinzuwerfen, da passieren Fehler, das ist dann total ärgerlich, das reißt das ganze Konstrukt zusammen und ist auch für die Förderung der Spieler nicht weiterführend. Das merkst du, da funktioniert es nicht. Dann Larsson performt auch nicht in der Konstanz, wie man das vielleicht in der Vorsaison gesehen hat. Da war es, fand ich, besser. In der Saison finde ich die Schwankungen schon heftig und teilweise dann auch mehrere Spiele hintereinander, die einfach ganz weit weg sind von seiner Topform. Und dann fehlt ja das komplette Konstrukt. Dann läuft es hinten auf eine Abwehr drauf, die auch ein Collins, wenn ich mir den anschaue, oder auch an Amondar teilweise, jetzt war es okay, die zwei Spiele, die er jetzt auch da gemacht hat, will ich ihn auch gar nicht für irgendwie schlecht reden. Aber wenn du wieder überlegst, was sind die Ansprüche, du willst Champions League, du willst international und so weiter, das ist schon, das frage ich mich dann schon, ist das tatsächlich von der Qualität her des Kaders an diesen Stellen sozusagen leistungsgerecht aufgestellt? Und
Die Frage ist halt immer, was nimmst du als Grundlage, von dem du ausgehst? Und du musst ja von der Leistung der letzten Saison eigentlich ausgehen und sagen, so, das ist so unser neues Minimum und von dem gehen wir jetzt aus, ne? Klar, musst du auch immer mal damit rechnen, dass auch Spieler, gerade wenn du junge Spieler hast, und da haben wir ja eine ganze Reihe von, du natürlich auch immer mal diese Ausschläge nach unten hast, ja. Nichtsdestotrotz ist das ja quasi das Leistungsmaß, von dem du irgendwie ausgehst, und dann muss man schon eigentlich, wenn man davon dann guckt, sagen, die Leistung oder die Qualität im Kader ist ausreichend, um einen internationalen Platz zu erreichen. Das heißt nicht Champions League, das heißt nicht unter den ersten vier, das heißt auch nicht Bayernjäger Nummer 1, aber internationaler Platz. Und das ist das Ziel für diese Saison. Das muss eigentlich dafür reichen. Dass wir am Ende des Tages dann irgendwie drüber gestolpert sind, dass wir halt irgendwie diese Dreifachbelastung haben, dass wir halt auch in der Champions League, und das haben wir ja auch des Öfteren schon oder zur Genüge schon sogar schon besprochen, dass wir da natürlich auch Lose bekommen haben, die dir natürlich dann auch zusätzlich da irgendwie noch so ein bisschen den Stecker ziehen und alles drumherum halt jetzt einfach dazu geführt hat, dass wir jetzt in dieser Situation sind, wo wir sind. Und es wird halt jetzt sehr spannend zu sehen, wie der neue Trainer da jetzt agiert, aber ich stimme dir im Grunde zu, diese Sechserposition ist wahrscheinlich, wenn man so diese einzelnen Kaderbereiche oder die einzelnen Positionen im Spiel irgendwie durchgeht, ist es die, wo es nach wie vor am engsten wird, da irgendwie davon überzeugt zu sein, oder wo es am ehesten jetzt irgendwie drum geht, da irgendwie eine Lösung zu finden.
Und das geht's nicht, da geht's nicht drum, hätten im Winter jetzt verpflichten müssen, sondern das ist eigentlich was, was wir so verpennt haben. Genau.
Ja, wir hätten im Sommer da schon verpflichten müssen. Spätestens jetzt im Winter hätte man das eigentlich tun müssen, nachdem man gesehen hat, wie die Hinrunde und so gelaufen ist, dass das immer wieder ein Thema ist. Aber man hat sich ja anscheinend mit dem Trainer, mit dem Neuen da ja auch verständigt und dann auch gemeinsam darauf geeinigt, dass man da jetzt in der Winterpause nicht akut irgendwie handeln muss.
So ist die Aussage nach außen.
So ist die Aussage. Ja. Nun gut, bevor wir zu dem neuen Trainer kommen, wollen wir natürlich auch nochmal an dieser Stelle vielleicht so ein bisschen schon einen kleinen Blick auf Union wagen. Lieber Nils, wo steht denn Union Berlin aktuell, wenn man mal so auf die Rückschau guckt?
Genau, also rein tabellarisch stehen sie 3 Punkte hinter der Eintracht, 2 Plätze hinter der Eintracht in der Tabelle, auf Platz 9 aktuell.
Ja, ein Platz. Wir sind
noch Freiburg.
Wir sind Achter.
Also sie sind Achter sogar?
Ja, wir sind Achter, Union ist Neunter.
Torverhältnis. Ach,
dann ist Freiburg,
ist
dann ist, okay, dann ist Freiburg schon vorbei. Ja, okay. Ja. Genau, sprich, sie sind im Prinzip im, normalerweise würde man sagen, gesicherten Mittelfeld. Dazu kommt natürlich, dass die Bundesliga dieses Jahr ja wirklich so eine Zweiklassengesellschaft ist. Über die ersten 6 Teams haben wir schon gesprochen, die wirklich schon einen großen Abstand zum Rest der Liga haben. Und bei allen anderen Teams ab Platz 7, 8, 9 muss der Blick ja auch immer wieder ein bisschen zurückgehen. Jetzt hat Mainz von hinten mit dem Ex-Union-Trainer Urs Fischer ja wirklich eine gute Serie gestartet. Die haben sich da aus dem Gröbsten erstmal rausgekämpft, auch wenn sie immer noch auf dem Relegationsplatz stehen. Aber da ist der Trend auf jeden Fall ein sehr positiver. Sprich, Union hat jetzt nach 20 Spieltagen 6 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das klingt erstmal noch ein bisschen komfortabel, weil da einfach noch viele Mannschaften dazwischen platziert sind. Werder Bremen, Hamburg, Mönchengladbach und wie sie alle heißen. Aber die Wahrheit ist auch, dass Union dieses Jahr, wie die Eintracht auch, noch kein Spiel gewonnen hat. 5 Spiele, 3 Punkte. Und diese Euphorie, die so zum Ende des Jahres da war, nachdem Union das letzte Spiel in Köln gewonnen hatte, und der Blick wirklich eigentlich nur nach oben ging, wo man gesagt hat, okay, mit dem Abstieg werden die dieses Jahr definitiv nichts zu tun haben. Diese Euphorie ist jetzt so ein bisschen verflacht. Es waren zuletzt 2 Niederlagen gegen Dortmund und Hoffenheim, wo du auch sagen kannst, okay, das sind Mannschaften, da musst du nicht unbedingt punkten. Das ist gerade der Zweit- und Drittplatzierte in der Bundesliga. Aber die Art und Weise war so ein bisschen, ja, doch bedenklich, weil man irgendwie ganz gut mitgehalten hat und dann aber in den entscheidenden Momenten jeweils nicht da war und sich so eigentlich ganz gute Leistungen auch ein bisschen kaputt gemacht hat. Und das sind ja meistens so die Rezepte einer Krise. Man spielt eigentlich ganz gut mit und alle geben einem so ein paar Schulterklopfer von außen, aber es kommt einfach zu wenig dabei rum. Und genau an dem Punkt steht Union gerade jetzt.
Und es kommt zu wenig bei rum, weil man einfach schlicht und ergreifend die Tore nicht macht oder weil man zu viele Fehler macht und damit den Gegner irgendwie mehr ins Spiel kommen lässt. Was ist so der Grund für diese Krise dann jetzt gerade?
Es ist eine Mischung aus beidem. Also ich sag mal, diese Stürmer-Thematik, das Stürmerproblem, kann man eigentlich sagen, begleitet Union jetzt schon durch die ganze Saison. Die Effizienz vorne ist im Prinzip gar nicht vorhanden. Sie haben einen Mittelstürmer mit André Ilic, der letztes Jahr in der Rückrunde wirklich aufgeblüht ist. Ich glaube, am Ende 7 oder 8 Saisontore hatte, alle unter Steffen Baumgart in der Rückrunde erzielt. Der steht immer noch bei 0 Saisontoren, also man kann es kaum glauben, weil der auch nicht irgendwie länger verletzt war, sondern der spielt eigentlich sehr, sehr regelmäßig, meist auch von Beginn an, aber steht tatsächlich noch bei 0. Dann haben sie im Sommer einen Oliver Burke geholt, 4 Saisontore, 3 davon im Hinspiel.
Ich wollte gerade sagen, 4-3. Also bei dem Namen, da zucke ich zusammen. Ich hätte jetzt nicht sagen können, wie viele Tore er gemacht hat, aber ich hätte sagen können, dass ein Großteil davon gegen die Eintracht gefallen sind.
Es sind 4 und 3 davon im Hinspiel, genau, bei diesem spektakulären 4-3.
Ja, eins dämlicher als das andere, ey, könnte ich mich heute noch drüber aufregen.
Also keiner weiß auch, wie das zustande gekommen ist, wenn man die Offensive von Union ansonsten und gerade ihn so performen sieht, ohne mich da jetzt auf einen Spieler einzuschießen, das ist natürlich auch Quatsch. Aber genau, es fehlt einfach vorne an der Effizienz, es fehlt an einem Torjäger, der dir einfach eine zweistellige Anzahl an Toren auch mal garantiert in der Saison. Und hinten steht Union im Prinzip ganz solide. Also die große Stärke dieses Teams ist immer noch wirklich diese kompakte Defensive mit Spielern, die ja auch den Verein mit in die Champions League gebracht haben. Renault im Tor, auch Frankfurter Vergangenheit, Diogo Ley, Danilo Duki. Das ist ein Gerüst, was wirklich absolut Mittelfeld, wenn nicht sogar höher in der Bundesliga anzusiedeln ist. Aber wie gesagt, in den entscheidenden Momenten gab es zuletzt einfach auch defensiv dann den ein oder anderen Patzer zu viel. Und es nutzt der Gegner, wenn ich da jetzt auf vergangenes Wochenende Hoffenheim beispielsweise gucke, Kramaric, der braucht halt nicht viele Chancen, um dann ein Tor zu machen. Und dann steht es innerhalb von 3 Minuten vor der Halbzeit 2-0. Kannst im Prinzip sagen, du hast eine gute erste Halbzeit gespielt, eine anständige erste Halbzeit, aber bist im Prinzip nach 45 Minuten schon fast aussichtslos im Hintertreffen. Und sowas gegen Dortmund die Woche davor eigentlich auch. Und genau, dann kommt es zu so einer Situation.
Ja, also ich sehe da gewisse Parallelen bei der Mannschaft. Jetzt schauen wir mal dann gleich, was das denn jetzt für das kommende Spiel bedeutet. Natürlich müssen wir jetzt an dieser Stelle, bevor wir über das kommende Spiel sprechen, Dennis, drüber sprechen, über den neuen Trainer. Was weißt du denn von Albert Riera, beziehungsweise was ist denn so dein erster Eindruck von ihm?
Also, was ich bisher von ihm gesehen habe und gehört habe, gefällt er mir, weil er wirklich zur Eintracht passen könnte. Also gerade mit dieser Geschichte rund um offensiven Fußball, diszipliniert, das sind schon so Sachen, wo man das Gefühl hatte, dass das in den letzten Monaten, Jahren etwas sozusagen vernachlässigt wurde. Und ich glaube, das tut dem Verein gut. Die Eintracht ist im Endeffekt ja, ihr habt es ja schon gesagt, das ist ein Typ einfach, der da kommt, und ein Typ passt einfach von wie er da auftritt, wie er die allein schon seine erste, ich weiß gar nicht, es war ein Video gewesen, hatte ich gesehen gehabt, wie er den ersten Tag nach Frankfurt kommt und sein Auftreten, das passt schon zu Frankfurt, so ein bisschen, das hat mir gut gefallen. Ich muss mal, das Einzige, was ich nicht einschätzen kann, ist, kann er Bundesliga? Kann er im Endeffekt dieses Daily Business hier in Deutschland? Das, glaube ich, kann mir keiner beantworten. Aber die Grundvoraussetzungen und der Spielstil, was er vertritt, und seine Tugenden, ich glaube, seine 3 goldenen Regeln habe ich letztens irgendwo gelesen, die er da vertritt, dass die Spieler pünktlich sein sollen, sowas, dass im Endeffekt die Leistung, Trainingsleistung zeigt, wer spielt und wie er zu spielen hat. Und das Dritte weiß ich gar nicht mehr, aber auch irgendwas, wo man gedacht hat, ich glaube, dass zumindest hat er so gesagt, jeder Spieler wird wissen, was er zu tun hat auf dem Platz. Keiner muss Angst haben, dass er irgendwie nicht weiß, und ja, ein selbstbewusster Spieler ist 50% besser. So sehe ich das auch tatsächlich. Das ist, denke ich, sind das gute Sachen. Ob er sie hinbekommt und ob er im Endeffekt diesen Schalter, der ja sehr viel, klingt ja sehr viel nach Psychologie, ob er das jetzt so schnell umsetzen kann, ich würde mich sehr freuen, und meinen Segen hat er, und ich freue mich drauf, wenn er das erste Mal hier am Wochenende dann auf der Trainerbank sitzt. Also da, ich habe Lust auf ihn, muss ich tatsächlich sagen. Wie sieht es bei dir aus?
Ich glaube, der ist so Typ, viel sitzen wird er nicht.
Ja, das stimmt.
Also ja, er hatte ja gesagt, allem voran sind die Leute erstmal Menschen, und das ist halt wichtig, dass man sich gegenseitig respektiert, dann hat er gesagt, so wie man trainiert, spielt man auch. Also er will quasi im Training sehen, dass die Leute gewinnen wollen, und nur wenn er das sieht, dann bekommen sie eben die Möglichkeit auch zu spielen. Also daran macht er halt ganz viel fest. Und er hatte gesagt, so jeder Spieler muss sich jeden Tag die Frage selbst stellen, was bringe ich der Mannschaft, was ist mein Benefit, den ich der Mannschaft bringe, einmal mit Ball und einmal ohne Ball. Und dann hat er ja noch gesagt, dass dieses Thema Pünktlichkeit und so weiter, also ne, dann halt auch einfach wichtig für ihn ist, dass die Leute halt auch pünktlich da sein sollen, was für mich eigentlich auch so ein normales Ding ist. Das hast du ja in jedem anderen Beruf auch, dass wenn du irgendwie sagst, wir treffen uns um 10, dann triffst du dich um 10 und nicht um 11. Ne? Also das ist, glaube ich, gehört auch zu dem Thema, denn die anderen respektieren dann einfach, gehört es dazu.
Da aber siehst du aber ganz kurz noch, René, um da kurz einzusteigen, da siehst du, dass an offensichtlich Grundtugenden nicht mehr zur Stärke der Eintracht gehört haben.
Das weiß ich.
Würde er das nicht so betonen?
Na, das weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob er das in dem Moment wirklich gesagt hat, weil er festgestellt hat, dass das halt einfach nicht der Fall ist, oder ob er das einfach an dieser Stelle gesagt hat, weil es für ihn halt einfach ein wichtiges Thema ist. Und er ist ja auch explizit danach gefragt worden, so, ne, was sind ihre Regeln? Und dann ist er ja auch gefragt worden, so, was machen sie denn, wenn die Leute diese Regeln nicht einhalten? Und da hat er halt zum Beispiel gesagt, naja, wenn die Leute nicht pünktlich sind, dann müssen sie halt erstmal irgendwie Kohle bezahlen, und dann haben sie so ein Glücksrad da irgendwie stehen, und dann musst du halt irgendwie drehen, und dann kriegst du halt noch eine zusätzliche Aufgabe und musst halt irgendwie entweder die Schuhe putzen oder musst mal hier mit dem Greenkeeper eine Stunde irgendwie und so weiter und so fort. Also da ist er halt explizit danach gefragt worden.
Das auf jeden Fall, nur diese Unruhe in der Kabine und sowas. Man hört ja von anderen Stellen, dass da anscheinend, ich sag mal, einfach Unruhe da ist. Aber wenn es nicht läuft in der Mannschaft, ist es normalerweise,
wenn
die Mannschaft,
dass dann da das auch ist, Unruhe reinkommt.
Genau, aber ich glaube, dass tatsächlich sowas, das würde mir gefallen, wenn er da natürlich gleich von vornherein das im Keim erstickt, ist das eine gute Sache. Ja. So was, darauf war das. Mit der Pünktlichkeit, ja, mag sein, vielleicht auch der ein oder andere. Es ist aber heute auch, man hat immer so das Gefühl, das wirkt ja alles so extrem locker. Die müssen ja alle extrem ehrgeizig sein. Heute der Fußballer, kann keiner mehr, ich sag mal, die Zeiten von Mario Basler sind vorbei, der
dass
nebenbei
bist,
noch die Kippe geraucht hat.
Morgens um vier irgendwie vor deinem wichtigen Champions-League-Spiel an der Hotelbar gesessen hast und hast irgendwie einen Pilzkorn nach dem anderen gesoffen, ja.
So ist es, genau. Aber trotzdem, auch da gibt es sicherlich noch Verbesserungspotenzial. Und mir gefällt es einfach. Das war nur nochmal das. Gefällt mir, passt auch dazu mit den Ansprüchen. Dann musst du auch professionell alles machen. Und das verkörpert er für mich. Deshalb gehe ich da voll mit d'accord. Ja. Und gerade mit dieser Thematik, Kabine und so weiter, das ist normal, das ist menschlich. Und dass da sozusagen sich auch ein paar Fronten bilden, mag sein, dass sich das auch einschleicht in so einer schlechten Phase. Würde mich einfach freuen, wenn das im Endeffekt sofort wieder aufgebrochen werden kann. Und wenn er das schon so klar kommuniziert, gibt er wenig Spielraum auch den Spielern da trotzdem sich nicht dran zu halten. Also finde ich gut.
Jetzt würde mich mal interessieren, Nils, wie ist denn jetzt von dir der Blick von außen auf den neuen Trainer? Wie siehst du den?
Also ich fand es erstmal ich finde es erstmal eine hochspannende Lösung, muss ich sagen. Also als dann die ersten Namen kursierten, Topmöller war weg und dann brodelte ja relativ schnell die Gerüchteküche. Und ich glaube, Marco Rose wurde da ganz oft genannt und kristallisierte sich so als vermeintlicher Top-Kandidat heraus. Habe ich mir von außen schon gedacht, das wäre irgendwie gar nicht so Eintracht-like, weil wenn ich sehe, wo die Eintracht so in den letzten Jahren ihre Trainer her hatte, Niko Kovac damals angefangen, der im Prinzip noch keine große Reputation im höchsten Vereinsfußball irgendwie hatte zu der Zeit, einen Adi Hütter geholt, Oliver Glasner, das waren alles irgendwie Namen, wo man die jetzt nicht so offensichtlich erschienen und so jemand wie Marco Rose, klar, der hat Bundesliga-Erfahrung, hat schon 3-4 Vereine jetzt in der Liga durch, erschien da irgendwie als so eine Art logische Lösung. Aber irgendwie habe ich mir schon gedacht, dass sich die Verantwortlichen da um Markus Krösche schon irgendwas anderes einfallen lassen, dass es vielleicht irgendwie ein Trainer ist, wo jeder erstmal sagt, oh, okay, den Namen habe ich noch gar nicht gehört oder irgendwie ist mir der Name nur am Rande ein Begriff. Ich kann über den Trainer selbst gar nichts sagen, weil ich keine Spiele von seinem vorherigen Club gesehen habe beispielsweise, ihn auch nur noch so dunkel als Spieler in Erinnerung habe. Aber ich habe mir jetzt auch die Pressekonferenz angeguckt, bei der er vorgestellt wurde in Frankfurt. Und ich finde schon, dass er so ein Typ ist, ich glaube, ihr habt es beide schon gesagt, der irgendwie nach Frankfurt passt. Also das scheint mir auf den ersten Blick erstmal ein Match zu sein. Und ich finde, er hat irgendwie ein wahnsinniges Feuer entfacht. Also ich habe ihn reden gehört und habe mir gedacht, okay, als Spieler hätte ich irgendwie wahnsinnig Bock, unter ihm zu spielen, weil der, glaube ich, eine Mannschaft anzünden kann. Die Frage, die sich dann natürlich im Anschluss stellt, ist, wie ist er inhaltlich? Wie ist er inhaltlich? Auch da habt ihr gerade schon, das habt ihr gerade schon anklingen lassen, wie kommt er in der Bundesliga zurecht, mit den Gegebenheiten, die hier so vorherrschen? Das kann keiner beantworten, aber ich würde auch erstmal spontan sagen, Daumen hoch, super spannende, interessante Lösung und gleichzeitig auch eine mutige Lösung, weil mit Und da kann ich den Namen nur wieder sagen, mit einem Marco Rose wäre man irgendwie den vermeintlich sicheren Weg gegangen.
Ja.
Der hat schon Erfolg gehabt in der Bundesliga, hat es in Dortmund bewiesen, in Leipzig, aber auch jeweils nur im
Ja.
begrenzten
Ja.
Zeitraum. Und bei Riera, natürlich kann das auch voll in die Hose gehen, aber es ist auf jeden Fall mutig und das finde ich gut.
Ja, das war auch so mein Gedanke. Wir haben ja in der letzten Sendung, Dennis, du erinnerst dich vielleicht noch, hatten wir, nee, du warst glaube ich nicht, aber waren glaube ich, nee, genau, waren Marvin und Patricia. Da hatten wir ja drüber diskutiert, so welchen Weg geht die Eintracht, geht sie so diesen langweiligen Bundesliga-Weg oder nimmt sie dann doch den Weg, den sie in den letzten Jahren gegangen sind. Ich bin sehr froh, dass sie nicht diesen langweiligen Bundesliga-Weg gegangen sind. Ich finde auch Riera eine wahnsinnig spannende Lösung. Ich glaube, er passt tatsächlich sehr, sehr gut zu Frankfurt. Was man so hört und liest, scheint er schon aber auch ein sehr akribischer Arbeiter zu sein. Also ich glaube schon, dass der viel Fußballverständnis hat und da auch einen konkreten Plan hat. Es gilt natürlich jetzt, und das habt ihr auch beide, finde ich, richtigerweise gesagt, es muss sich jetzt zeigen, wie er halt in so einer größeren Liga wie der Bundesliga halt zurechtkommt, weil bislang hat er klar große Ligen als Spieler, aber noch nicht als Trainer gehabt. Für mich ist so dieses große Fragezeichen da dran noch, und das fand ich gerade eben ganz spannend, was du gesagt hast, Nils, als Spieler hast du gesagt, hättest du total Bock, unter ihm zu arbeiten. Und das ist so die Stelle, wo ich noch ein Fragezeichen dran mache, weil ich glaube schon, er ist so vom Charakter her, er ist so sehr von sich überzeugt. Das hast du in dieser Pressekonferenz auch gesehen. Das war mir persönlich fast sogar an manchen Stellen so ein bisschen zu viel Überzeugung. Aber das kann ja jeder sehen, wie er das möchte. Und ich gebe ihm auf jeden Fall alle Chancen, da jetzt sich als Trainer von Eintracht Frankfurt zu zeigen. Aber ich glaube, wenn man mal so auf die Mannschaft guckt, diese Mannschaft ist ja zusammengestellt worden von Krösche und Toppmöller, ausgerichtet auf einen Trainer Dino Toppmöller, wo wir ja wissen, dass der eher so der leise, demütige Trainer ist. Und du hast da jetzt ja schon so einen Charakter vor dir stehen als neuen Cheftrainer, der so das komplette Gegenteil ist. Und da mache ich noch so ein bisschen ein Fragezeichen dran, ob da halt wirklich diese Mannschaft wirklich dazu passt, ob da jeder dieses Feuer sieht und mitgeht oder ob es da nicht auch den einen oder anderen gibt, der sich davon irgendwie so ein bisschen dann abschrecken lässt. Versteht ihr, was ich meine?
Total. Das sind auf jeden Fall zwei ganz unterschiedliche Typen. Das sieht man ja auch aus der Ferne schon, ohne jetzt sofort wieder den Bogen zur Union, spannen zu wollen. Hatten wir das ja hier in Berlin, aber auch im letzten Jahr, dass du eine Vorrunde mit einem Bo Svensson gespielt hast, der eigentlich ein sehr, 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 sehr leiser, ruhiger Vertreter war, sehr, sehr zurückhaltend in der Öffentlichkeit, klar in seinen Aussagen, aber zurückhaltend. Und dann kommst du mit Steffen Baumgart um die Ecke, der 2 Wochen später übernimmt, der, würde ich jetzt mal sagen, alles andere als leise
Ja.
und zurückhaltend auftritt. Gleichzeitig war das so ein bisschen das, was die Mannschaft hier auf jeden Fall scheinbar gebraucht hat, weil sie haben dann im Abstiegskampf diesen neuen Impuls gehabt. Sie haben eine super Serie zwischendurch auch damals angefangen mit dem Spiel in Frankfurt im Frühjahr gehabt, wo sie auf dem Weg Richtung Klassenerhalt war. Also auch da ist es wieder so ein bisschen Glaskugelleserei. Das kann Spieler natürlich verunsichern und die sind erstmal damit so ein bisschen überfordert, aber es kann auch nochmal neue Kräfte freisetzen. Von daher würde ich auch da eher die Chance als das Risiko sehen
Ja.
hinsichtlich dieser Charaktereigenschaften, sagen wir mal.
Ja, das definitiv. Ich glaube schon, dass das gerade so dieses Wachrütteln und das, was er ja auch an der Pressekonferenz angesprochen hat und was du auch schon kurz angerissen hast, Dennis, dass er ganz klar sagt, seine Aufgabe ist es, den Spielern Lösungen zu geben, klare Lösungen zu geben, sodass halt jeder zu jedem Zeitpunkt weiß, was er zu tun hat. Das sieht er als seine Aufgabe und ich glaube, das ist etwas, was der Mannschaft Eintracht Frankfurt gerade sehr fehlt. Zum einen dieses Selbstvertrauen, diese Motivation, aber auch diese klare Struktur in diesem Ganzen. Also ich glaube schon, dass er das erstmal irgendwie vermitteln kann. Wie gesagt, ich glaube halt aber auch, dass diese Mannschaft nicht auf so einen Charakter Albert Riera zusammengestellt worden ist und dass es da spannend wird zu sehen, wer da komplett mitgeht und wer da vielleicht dann auch einen anderen Weg einschlägt.
Aber René, dazu muss man ja immer sagen, wir wissen ja nicht, wie er wirklich im Training oder in der Kabine ist. Ist er wirklich dieser laute, ich weiß gar nicht, auch so ein bisschen, ihr habt es ja schon gesagt bei der Pressekonferenz, ich habe ja Ausschnitt, ich konnte leider nicht bis jetzt nicht komplett gucken, ja. Aber was ich gesehen habe, ist ja schon, ja, ich sag mal, so ein bisschen Show auch vielleicht dabei.
Ja, das ist definitiv.
Das ist
der weiß 100% sich zu inszenieren. Und ich meine, das hast du richtig gesehen, der weiß, dass er die Leute in seinen Bann zieht. Ich meine, das fängt ja allein bei dieser Pressekonferenz schon irgendwie an, dass der Mediendings, mir fällt der Name gerade nicht ein, sagt so nach dem Motto, ne, der Trainer spricht irgendwie perfekt Englisch und so weiter, von daher wird er auf Englisch antworten. Das war so die Aussage und jeder fängt automatisch an, die Fragen auf Englisch irgendwie zu stellen und das ist so ganz selbstverständlich, dass das dann da irgendwie kommt, weil er halt auch so ganz selbstverständlich da sitzt und so den Kopfhörer runternimmt, so nach dem Motto, und dann fragt mich halt. Also der weiß schon, wie er sich da inszenieren muss. Ich glaube aber von seinem ganzen Auftreten und so weiter, also der wird da klare Ansagen machen.
Klare Ansagen ist aber ja im Endeffekt gut und du hast es gesagt, ich glaube insbesondere, und das ist ja die Eintracht, das ist ja in gewisser Hinsicht ein Ausbildungsverein ist der falsche, wäre ein bisschen niedrig ausgedrückt, aber wir haben junge Spieler, die wollen wir voranbringen,
ja.
Und gerade auch dort, und ich weiß nicht, ob Riera tatsächlich einem Santos sagen kann, in welcher Situation er wie handeln soll, ich glaube, da ist er eher nicht der die erste Ansprechposition, sondern ich denke mal, das wird hier Zimbo oder sonst jemand nochmal im Detail mit denen besprechen müssen, aber auch so Situationen wie entlaste ich den Torwart, der offensichtlich bei ganz speziellen Spielsituationen äußerst unglücklich oft agiert. Wie bekomme ich es hin, dass diese Spielsituationen seltener passieren? Und ich denke und hoffe darauf, dass auch diese taktische Komponente, nicht nur ich bin hier der Macher und ich habe hier Bock und ich bringe hier klare Regeln mit, sondern auch dieses taktische Verständnis für Spielsituationen, so verstehe ich diese ich sag mal, was er in Interviews auch gesagt hat, sieht er schon sich auch gut drin, das beibringen zu können und auch jungen Spielern, denn das ist ja oft das Problem. Ein Spieler mit Erfahrung, das ist ja immer der große Unterschied, kann Situationen oft daraus besser beurteilen, weil er es einfach schon erlebt hat. Spielerfahrung, Spielsituationen, viele schon erlebt hat und da vielleicht dann dem ein oder anderen Jungen die Chance zu geben, mehr Input zu bringen, dass er auch bessere Entscheidungen trifft. Und da wäre schon, glaube ich, sehr viel geholfen, denn diese vielen Gegentore, wenn du dir das anschaust, was dann teilweise mit 5 oder ich sage mal jetzt mal plus 3, liegt ja schon oft an individuellen Fehlern und waren kollektiv dann oft reproduzierbar. Innerhalb von kürzester Zeit ein Tor gefangen, das zweite hinterher und dann am besten noch das dritte innerhalb von ein paar Minuten auch noch. Das ist so, glaube ich, was, wenn du daran schon gearbeitet hast und wenn das Riera hinbekommt, das ein bisschen abzustellen durch klares Spielverständnis mitzugeben, ich glaube, dann haben wir schon gewonnen und haben gute Chancen, uns da rauszulösen. Denn vorne funktioniert es ja, genug Tore haben wir ja geschossen auch in der Saison, muss man ja wirklich sagen.
Ja, also ich glaube schon, dass er auch taktisch das Nötige mitbringt. Also, ne, wenn man ja auch liest und hört, dass er ja auch Kontakte hat hier mit Arteta und Guardiola und so weiter. Also ich glaube schon, dass der taktisch auch einiges drauf hat. Es bleibt halt dann nach wie vor, und den Punkt hatten wir ja vorhin auch schon, kann er das in einer Liga wie die Bundesliga zeigen, die ja doch irgendwo zu den Top 5 Ligen nach wie vor noch gehört. Das wird halt noch spannend zu sehen sein, ja.
Hat er nicht Trainerlehrgang mit Alonso gemacht? Ich weiß es gar nicht. Ich meine,
ja, am Ende des Tages, ja, wahrscheinlich schon am Ende des Tages kennen die sich ja doch irgendwie alle dann auch.
Sorry, Nils.
Ich fand noch einen spannenden Punkt, den du gerade eben hattest, Dennis, mit dem Thema Ausbildungsverein. Das ist auch noch so ein Ding, da mache ich aber eher so mittel- bis langfristig ein Fragezeichen dran, weil das Geschäftsmodell der Eintracht ist ja schon auch Spieler weiterzuentwickeln in diesem 2-3-Jahresplan oder halt eben früher, wenn der Spieler sich schneller entwickelt, um ihn dann für viel Geld zu verkaufen und dann aber ja keinen gleichwertigen Spieler in dem Sinne zu holen eigentlich, sondern eigentlich wieder einen, der so eine Stufe drunter ist, um den auch wieder zu entwickeln. Das hat Toppmöller ja ein paar Mal erleben müssen und hat das ja sehr stillschweigend dann auch hingenommen und gesagt, gut, das ist halt jetzt so und dann finden wir halt jetzt eine Lösung. Ich weiß nicht, ob Riera derjenige ist, wenn du dem das mit dem zweimal machst, ob der das so stillschweigend hinnimmt oder ob der dann nicht auch hingeht und sagt, Markus, jetzt reden wir hier mal Tacheles, mein Freund. Also das wird auch noch spannend zu sehen, aber das ist ein Thema für in, weiß ich nicht, anderthalb Jahren, keine Ahnung. Jetzt ist erstmal der wichtige Punkt, die aktuelle Situation und die aktuelle Saison dann da halt wieder zurecht zu biegen. Speaking of zurecht zu biegen, damit fangen wir am besten am Freitag schon an, oder Nils?
Ja, ich bin super gespannt, wie das wird. Also nochmal, ne, zwei Vereine, die noch gar nichts gewonnen haben dieses Jahr, die echt in der Krise sind und gucken müssen, da jetzt irgendwie mindestens mal ergebnistechnisch diesen berühmt-berüchtigten Turnaround zu schaffen, wie man sagt. Ich glaube, es wird ein total enges Spiel, zwei Mannschaften, die nicht vor Selbstvertrauen strotzen. Es wird ganz, ganz viel um Zweikämpfe gehen, wie es ja bei Union oder hier in der alten Försterei ja sowieso meistens ist. Es wird, glaube ich, richtig auf die Socken geben, auf beiden Seiten. Und boah, wenn du, weiß nicht, ob du später noch irgendwie nach einer Prognose fragen würdest, ich finde es ganz, ganz, ganz schwer vorauszusagen, in welche Richtung das am Freitag kippen könnte.
Ja, Dennis, glaubst du, die Eintrachter Mannschaft ist dann weiterhin verunsichert oder hat er die bis Freitag schon so sehr auf Spannung gebracht? Er hatte ja in seiner Antrittspressekonferenz auch gesagt, so übertrieben, so nach dem Motto, wenn ich morgen den Spielern sage, springt vom Balkon, dann springen die vom Balkon. Meinst du, an dem Status sind wir am Freitag schon angekommen?
Aufgrund der guten Entwicklung beim Leverkusen-Spiel, tatsächlich die zweite Halbzeit, lässt mich hoffen, dass im Endeffekt dort eine klar anders agierende Eintracht zu sehen ist, als wenn wir gegen Union vor 2-3 Wochen gespielt hätten. Mhm. Also da wäre es für mich auch klar gewesen, da hätte ich sofort einen Haken dran gemacht. Eintracht, kannst gleich, für was fährst du da überhaupt hin am Freitag? Wird eh nix. Auch wenn Union auch jetzt, ne, das ist so typische, da kann sich hier Union aus der Krise schießen. Ich glaube, an dem Punkt sind wir nicht. Ja, genau. Also an dem Punkt sind wir zum Glück nicht. Und ich glaube schon, dass wir es, die werden schon mit Feuer rauskommen. Also auch für Berlin wird es nicht einfach sein am Anfang. Die Offensive ist ja, das war ja nie das Problem gewesen eigentlich, auch in den letzten Wochen, muss man sagen. Die Offensive, das haben sie eigentlich ganz gut kompensiert und immer noch sind sie gut zu Abschlüssen gekommen. Da denke ich auch, dass wir gegen Berlin da schon eine anders agierende Eintracht sehen werden. Sicherlich werden die noch nicht, vor Selbstbewusstsein strotzen und da jeden Rückschlag auch sofort hier, egal, weiter. Aber ich denke, dass wir daran auch, hoffe ich zumindest, darauf ansetzen, was wir gesehen haben gegen, Leverkusen, zweite Halbzeit, Ballbesitz mit auch Pressing und entsprechende, gut agierend, aggressivere Eintracht, die ein bisschen mehr einfach reinwirft, als ich ergebe mich sofort und fange drei Tore. Es könnte natürlich sein, ich weiß nicht, Nils, da musst du mir nochmal weiterhelfen. Tore schießen, Union ist auch jetzt nicht so, glaube ich, gesegnet gewesen die letzten Wochen.
Genau, also ist definitiv ein Thema, ist und bleibt ein Thema. Wir sind ja bei dieser Gegentorserie von Frankfurt irgendwie jedes Spiel drei Stück. Da habe ich auch schon überlegt, das kann ich mir tatsächlich schwer vorstellen, dass Union da auf einmal so aufblüht und Frankfurt drei Dinger reinhaut. Das tatsächlich nicht. Ich glaube nicht, dass es ein Spiel wird, in dem wahnsinnig viele Tore fallen. Das kann ich mir nicht so vorstellen.
Okay, also du glaubst, dass das kein torreiches Spiel wird?
Nee, glaube ich nicht. Also es ist nur meine Prognose und die muss nicht stimmen. Wahrscheinlich hätte ich vor dem Hinspiel genau dasselbe gesagt und da hat Union 4-3 gewonnen in Frankfurt. War das torreichste Spiel der ganzen Saison von Union.
Ja, weil dreimal Oliver Berg trifft aus Situationen, wo kein Mensch sonst irgendwie ein Tor macht.
Ja, oh. Und weil die Eintracht da wirklich ohne Abwehr gespielt hat, das muss man, ja, schon, das muss man schon sagen. Also,
sperrangeweit offen, ey.
Ja, ich glaube, und das Stichwort ist gerade schon gefallen, ich denke, es wird am Freitag vor allem drauf ankommen, dass da bei der Eintracht 11 Spieler auf dem Platz stehen, die wirklich von der ersten Sekunde an diesen Kampf annehmen. Weil du hast bei Union auch so ein bisschen das Kuriosum diese Saison, dass sie gegen gute Mannschaften, also die vor allem wirklich über ihre fußballerischen Fähigkeiten kommen, sehr, sehr gut spielen. Sie haben gegen Bayern, waren die erste Mannschaft diese Saison, die den Bayern 2 Punkte abgeknöpft hat, haben die Bayern im Pokal am Rande einer Niederlage gehabt, haben gegen Stuttgart zu Hause gewonnen, haben gegen RB Leipzig zu Hause gewonnen. Also alle die Mannschaften, wo du sagst, okay, die kommen dahin, probieren es erstmal so über ihre fußballerischen Fähigkeiten, denen haben sie ganz schnell den Schneid abgekauft. Dafür hat Union wiederum große, große Probleme mit Mannschaften, die dieses Körperliche, diese Physis einfach in Gänze wirklich über 90 Minuten annehmen. Und da war das Paradebeispiel diese Saison irgendwie 2 Wochen nach diesem, ja, wirklich begeisternden Bayern-Spiel, wo sie 2-2 zu Hause spielen, kommt mit Heidenheim, der damalige Tabellenletzte, der, ich weiß nicht, wie viele Monate auswärts kein Spiel mehr gewonnen hat oder nicht mal einen Punkt geholt. Und sie verlieren es mit 1-2, weil Heidenheim zwar fußballerisch nicht brilliert hat, aber wirklich von der ersten Sekunde an wusste, okay, wir müssen einfach in den Zweikämpfen dagegen halten. Wir müssen auch ein bisschen gegen die Stimmung, die ja in der alten Försterei auch immer sehr besonders und speziell ist für Bundesliga-Verhältnisse, müssen da irgendwie angehen. Und darauf wird's ankommen. Wenn Frankfurt das hinbekommt, da wirklich sich in keinster Weise den Schneid abkaufen zu lassen, dann haben sie aufgrund ihrer fußballerischen Fähigkeiten, die ich definitiv höher sehen würde als die von Union, am Ende sicherlich auch gute Chancen, das Spiel zu gewinnen.
Also du sagst, das Mittel für die Eintracht ist erstmal dagegen halten, keinem Zweikampf aus dem Weg gehen, und bevor wir jetzt irgendwie anfangen, den schönen gespielten Pass über 3 Stationen und hier Tiki-Taka-Fußball, erstmal dem Gegner auf den Schlappen treten.
Ja, also anders hat es aus meiner Sicht in den letzten Jahren in der alten Försterei noch keine Mannschaft geschafft zu bestehen. Das wird ganz, ganz wichtig sein. Ich erinnere mich da auch an das Spiel letzter Saison, Union gegen Frankfurt hier in Berlin. Es ging, meine ich, 1-1 aus am Ende, war in der Frühphase der Saison, 6. oder 7. Spieltag. Und da hat die Eintracht das ganz gut hinbekommen. War ein tolles Spiel, weiß ich noch. War sehr begeisternd, sehr intensiv, sehr kampfbetont. Ja. Auch nicht immer fußballerisch auf dem höchsten Niveau. Aber da haben sie es gut gemacht. Und genau das müssen sie am Freitag auch zeigen.
Dennis, da trifft sich doch gut, dass wir fußballerisch gerade kein besonders hohes Niveau haben. Aber können wir denn Zweikampf?
Ja, wir haben vorhin schon eine ganz wichtige Personalie angesprochen, nämlich die Sechserposition. Jetzt fällt ja Skiri aus aufgrund seiner Gelb-Rot.
Wo man auch nochmal sagen muss, also das war auch selten dämlich, da in, was war es, knapp einer Minute, da zweimal den Spieler so umzuwemsen, ja, wenn dann der Schiri auch einen halben Meter nebendran steht. Also,
ja.
Alter.
Ja. Haag, also wie du sagst, dümmer kann man es nicht machen. Ich glaube, es waren tatsächlich sogar nur 45 Sekunden oder so. Also ja, richtig, also richtig kurz. Mies und auch offensichtlich, ne? Also nicht mal Situation, wo du sagst, muss man da eine Karte geben.
Ja, vollkommen ohne Not da im Mittelfeld den Spieler weggegrätscht.
Also zeigt aber einfach, er ist nicht in Form, und auch das war wieder mal, du warst gerade am Aufsteigen, und dann ist im Endeffekt natürlich tödlich, wenn du dir so dumm noch eine rote Karte dir dann abholst. Aber gut, Haken dran, können wir eh nicht ändern, aber er steht definitiv damit ja am kommenden Freitag nicht zur Verfügung.
Korrekt.
Und da wird's dann spannend, ne? Ist jemand wie ein Dahoud tatsächlich jemand, der so eine Lücke füllen kann? Setzt du eher dann doch auf so einen jungen Spieler wie Højlund neben Larsson? Also das wird wirklich, das ist für mich so eine Schlüsselstelle. Da wirst du auch sehen, da kommt es nämlich ja drauf an. Erstens, genau was ihr auch schon gesagt habt, trotzdem brauchst du auch in so einem harten Spiel, wo es dann im Endeffekt, ich gehe 2 Meter dran und habe schon den Fuß auf dem Schlappen stehen, geht es darum, mal einen hohen, langen Pass, mal einen eröffnenden Pass zu spielen, mal vielleicht auch jemanden ein bisschen zu schicken auf den Außen. Den Platz bekommst du ja dann doch irgendwo immer mal, gerade wenn ein starkes Pressing gespielt wird. Also bin ich gespannt, wer das wirklich bei der Eintracht dann zur Umsetzung findet. Ich hoffe tatsächlich, dass wir da mit Riera jetzt jemanden haben, der vielleicht dann auch jemanden wie Højlund auf einmal zu einem idealen Schnittstellenpassspieler macht generell einfach da eine Leistungssteigerung nochmal kommt. Das wäre natürlich toll. Und Larsson, wie gesagt, wird mir gefallen in der Doppelkombination, wenn die beiden das hinbekommen. Dann wird's spannend. Also ich glaube, darüber orientiert sich auch das ganze Spiel. Ne? Du merkst ja dann auch so diese ganze Physik des Spiels ist ja mit den zwei Sechsern oder Sechser und Achter Position, wie auch immer du denn ja aufstellst, verändert sich massiv und diese Probleme, die wir ja oft haben, liegen ja dran, dass nach hinten einfach Lücken da sind. Deshalb, ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt. Nils, wie seid ihr denn im Mittelfeld aufgestellt? Ist das so eine Position, wo wir mithalten können oder?
Ja, also die letzten Wochen hat Steffen Baumgart eigentlich konsequent auf Rani Khedira und Aljoscha Kemmlein auf der 6 oder in diesem Mittelfeldzentrum gesetzt. Beide natürlich Spieler, die sich auch über die Physis, über das Kämpferische, Kemmlein sehr über das Läuferische definieren. In dem Zentrum ist Union wirklich schon sehr, sehr, sehr solide und gut besetzt, ohne dass da jetzt wahnsinnig viele kreative Impulse kommen. Also diesen klassischen Zehner, wie man ihn im Fußball nennt, den gibt es bei Union ja eigentlich schon seit Jahren nicht. Max Kruse war da vor ein paar Jahren mal derjenige, der für so kreative Momente stand, dass macht Union nicht. Union spielt sich ja vor allem Chancen über Standardsituationen, Ecken, Freistöße, die da immer wieder reinfliegen und dann einfach über zweite Bälle, sprich der lange Ball, da wird oft das Mittelfeld überspielt auf einen André Ilić, der vorne so in Mittelstürmerposition versucht, den Körper reinzustellen, die Bälle irgendwie festzumachen, mit dem Kopf abzulegen. Und dass Union mit dieser ganzen Physis, mit dieser ganzen Wucht danach so ein bisschen nachrückt. Also gerade im Zentrum glaube ich auch, dass am Freitag schon die Schlüsselduelle liegen werden.
Ja. Befürchte es auch.
Ja. Ja.
Und was, wo die Eintracht natürlich wirklich, hab's gerade schon angesprochen, wirklich gewappnet sein muss. Dafür sehe ich dann zu wenige Eintracht-Spiele tatsächlich. Aber Standardsituationen, also ja, gegnerische Standardsituationen, die müssen sie irgendwie verteidigen, weil Union da wirklich mit Duki, mit Ilić schon Spieler hat, die da immer wieder auch Tore nach Ecken und Freistößen erzielen können.
Sind wir sehr
da muss die Eintracht vorbereitet sein.
Ich wollte gerade sagen, also ganz ehrlich, wir haben auf der Sechserposition nichts, was dagegen halten kann. Ich würde tatsächlich dann wahrscheinlich am ehesten irgendwie so ein bisschen auf einen Højlund, ja, Dahoud, maybe, der hat zumindest auch noch irgendwie Erfahrung, Larsson in der aktuellen Form, weiß ich nicht. Die hätten zumindest so das Körperliche und würden irgendwie dagegen setzen. Auf der anderen Seite, Højlund lässt dann halt auch irgendwie Lücken. Da kannst du ja mit dem Sattelschlepper irgendwie durchfahren. Also, ja, und Standards ist halt komplett für den Arsch, muss man halt ehrlicherweise sagen.
Das liegt aber hauptsächlich, und ich möchte kein Bashing gegen den Torwart machen, aber der Torwart, Strafraumbeherrschung ist tatsächlich ein bisschen ein Problem, weil er einfach so verunsichert ist. Man muss ihn, um ihn zu schützen, muss man sagen, er bleibt lieber auf der Linie kleben heutzutage. Situationen, wo du denkst, Mensch, was machst du denn da? Du musst rausgehen. Hat ein paar Mal daneben gegriffen, typischer Flutschfinger, und dann bleibt er jetzt lieber auf der Linie kleben. Das macht es für die Abwehr vorne natürlich auch nicht einfacher. Die Spiele teilweise auch nicht so gut performt in den letzten Wochen. Also das kann gut sein, lieber Nils, dass du da das ein oder andere Torschuss, Kopfball aufs Tor bekommen werden. Ich hoffe, dass Santos in der guten Form ist, da nicht alles durchlässt.
Das ist ja auch noch so ein bisschen die Frage, die dann da im Raum steht, die traue ich mich schon fast gar nicht irgendwie aufzumachen. Wer steht denn bei der Eintracht im Tor? Also ne, da ist er ja auch danach gefragt worden. Da hat er jetzt ja auch nur irgendwie gesagt, so, ne, wer halt irgendwie der Mannschaft weiterhilft, und man hat ja auch bei anderen, ich glaube, das war da jetzt irgendwie in Slowenien, wo er dann irgendwie in, weiß nicht, irgendwie so um die 16 Spiele irgendwie vier unterschiedliche Torhüter eingesetzt hat. Also der ist dann da auch tatsächlich, glaube ich, noch so ein bisschen am, wir probieren mal aus. Also das könnte noch spannend werden. Ich will da jetzt gar nicht zu viel irgendwie spekulieren, aber diese Torwartfrage wird auch noch interessant werden.
Ist ja auch jetzt, wenn du es machen möchtest, ist jetzt die Situation, neuer Trainer kommt, er schaut sich die Trainingsleistungen an, wenn er sagt, etc. ist für ihn momentan der Stärkere, der vielleicht, wie du sagst, ein paar Situationen einfach etwas abgeklärter aufgrund seiner Erfahrung regelt, dann ist das, glaube ich, etwas, womit du einen Santosch nicht komplett verbrennst. Was ja vorher, wenn du dann wieder gewechselt hättest, dieses ständige Hin- und Herwechseln ist natürlich nicht gut. Neuer Trainer hat natürlich auch völlig das Recht und auch der Spieler ist dann im Endeffekt eher in der Situation, dass er es vielleicht akzeptieren kann, dass er in der momentanen Leistung einfach mal einen Schritt wieder zurückgehen muss. Ich glaube, das wäre tatsächlich für Santosch nicht komplett verbrannt, wenn jetzt nochmal so ein Wechsel, ob das gut ist, muss man auch immer sagen, auch viele Spiele von Zetterer waren nicht gut. Auch die Abwehr war dadurch nicht wirklich die stabilste und du hast gedacht, oh, sonst wäre dieser Wechsel nicht wieder nicht mehr stattgefunden, ne, wenn Zetterer jetzt hier überperformt hätte.
Nee, wir haben keinen überragenden Torwart gerade. Der eine ist ein guter Bundesliga-Torwart, der hat aber halt eben in anderen Situationen seine Schwächen und der andere ist ein Spieler, ein Torwart mit hohem Talent, dem aber halt einfach gerade auch aufgrund der aktuellen Situation komplett das Selbstvertrauen fehlt. Da wäre so ein bisschen meine Hoffnung, dass der, glaube ich, einer von den Charakteren in der Mannschaft ist, die sich sehr einfach von einem Riera als Trainer da das Selbstvertrauen geben lassen.
Hoffentlich, ja.
Also das würde ich zumindest mir sehr wünschen, dass das irgendwie zusammenkommt.
Ich glaube, was ganz wichtig sein wird, auch da natürlich nur die Betrachtung von außen, dass sich der Trainer dann aber auch, auch wenn beide ihre Schwächen gezeigt haben diese Saison und es dann immer wieder Gründe gab, auch den Torwart jeweils zu tauschen, dass er sich wirklich klar zu diesem Torwart bekennt. Also es sind jetzt noch 14 Spiele bis zum Saisonende, also dass du nicht dann irgendwie an Spieltag 27 oder 28 dann nochmal auf die Idee kommst zu sagen, ach, jetzt haben wir wieder eine Phase, wo das alles irgendwie nicht geklappt hat, wo wir viele Gegentore bekommen haben, sondern denjenigen, den du da jetzt ins Tor stellst, wer auch immer es ist, dem musst du, glaube ich, konsequent den Rücken stärken, um zu sagen, du bist jetzt die Nummer eins unter mir und das mindestens mal bis Saisonende, dass da diese Diskussion, die in Frankfurt ja irgendwie die ganze Zeit eigentlich seit der Rückkehr von Santosch so ein bisschen gebrodelt hat, dass die irgendwie ein für alle Mal vorbei ist.
Die aber auch, und das möchte ich an dieser Stelle nochmal anmerken, immer wieder von bestimmten Pressevertretern auch bewusst zum Brodeln gebracht wurde. Ja. Also wenn du die Fans gefragt hast, dann war das keine große Diskussion, aber da wurden ja immer wieder auf absolutem untersten Boulevardniveau irgendwelche Headlines gedroppt. Da gehe ich heute noch die Wände für hoch.
Aber, lieber René, man muss auch sagen, es ist auch nicht ganz unberechtigt. Auch die Situationen sind einfach nicht schön zu reden. Und das ist eine Personalie, die änderst du jetzt nicht mehr. Du hast dich auch dazu entschieden, richtigerweise nicht im Winter jetzt noch zu sagen, wir müssen im Winter nochmal an der Torwartposition nachbessern, weil wir einfach keinen geeigneten Torwart haben. Das wäre natürlich für beide ein Riesenschlag ins Gesicht gewesen. Hätte auch unnötig Geld gekostet an der Stelle. Wir müssen uns aber allerdings alle, die Verantwortlichen, also wir idealerweise natürlich auch, aber insbesondere die Verantwortlichen von der Eintracht müssen sich entscheiden, was will ich denn in der neuen Saison machen? Und es kann meiner Meinung nach auch eine Option sein, wenn du mit beiden Spielern nicht so zufrieden bist, dass du versuchst, Abgänge zu produzieren an der Stelle und einen Neuzugang auf der Position, der besser zur Eintracht passt, zu verpflichten. Das ist im Endeffekt eine ganz offene Sache, sollte aber als Diskussion nicht während der Runde und schon gar nicht am 14., wenn noch 14 Spieltage zu machen sind. Aber das ist eine ganz legitime Geschichte. Ja. Im Sommer müssen wir hier klar über diese Position, mit der wir unzufrieden sind, an vielen Stellen in der Saison, genauso wie auf der 6, genauso wie Teile der Abwehr und. Also das muss alles beleuchtet werden. Und dann müssen wir uns das angucken. Aber wie gesagt, da haben wir jetzt erstmal 14 Spiele Zeit. Genau.
Genau. Was wir jetzt hier noch zum Abschluss dieser Sendung beleuchten, ist ein Ergebnistipp. Normalerweise machen wir immer noch eine Aufstellung der Eintracht. Die würde ich jetzt einfach rauslassen, weil das wäre für mich absolute Wundertüte. Ich habe überhaupt noch kein Gefühl dafür, welches System, wie auch immer, unser Trainer da irgendwie agieren wird. Ich weiß nicht, auf Union-Seite erwartest du da großartig irgendwelche Veränderungen in der Aufstellung, Nils? Kommt irgendwer verletzungstechnisch oder aus Sperre zurück?
Also es ist tatsächlich so, dass sich Diogo Leite, einer von den schon zu Beginn der Sendung hier angesprochenen Spielern, letzte Woche in Hoffenheim verletzt hat.
Ja.
Der wird am Freitag definitiv ausfallen. Da kommt Stanley Nsoki für rein, beziehungsweise er hat in Hoffenheim auch gespielt, allerdings außen, rückt in die Dreierkette. Und dann dürfte wahrscheinlich links Derrick Köhn beginnen. Eine relativ brisante Frage bei Union ist gerade die nach Christopher Trimmel, Vereinslegende, Urgestein. War die ganze Saison eigentlich gesetzt, hat viele, viele Spiele trotz gehobenem Alter von Anfang an gemacht, war zuletzt raus. Da könnte ich mir vorstellen, dass der nach dieser ja doch Negativserie jetzt zu Beginn des Jahres zurückkommt, weil es da glaube ich auch sonst ein bisschen unruhig werden würde und die Nachfragen kommen so, warum spielt unser Kapitän denn nicht? Das könnte ich mir vorstellen. Ansonsten sind jetzt keine großen Wechselspiele zu erwarten.
In meinem Kopf ist das Trimmel auch so ein Kandidat, der gegen die Eintracht gerne mal trifft. Von daher fände ich es jetzt gar nicht verkehrt, wenn der ersten Spiel später wieder spielt.
Ja, und ich erinnere mich, also nochmal ganz, ganz kurzer Rückblick zur letzten Saison, Endphase, mit dem Spiel in Frankfurt, mit diesem 2:1 Auswärtssieg nach Rückstand, fing wirklich diese Serie von Union, die Erfolgsserie an, die sie dann am Ende recht souverän ja auch zum Klassenerhalt geführt hat. Und das war das erste Spiel, in dem Trimmel tatsächlich auch nach längerer Zeit, wo er raus war, wieder reinkam, Tor vorbereitet. Also Frankfurt war da schon so ein bisschen Wendepunkt. Ob das diesmal auch so ist, ich weiß es nicht, aber es gibt zumindest eine Vorgeschichte.
Ich kriege gerade ganz wilde Kopfschmerzen. Nun gut, also Ergebnistipp, Dennis, wie glaubst du, geht dieses Spiel aus?
Ich glaube tatsächlich, dass es ein paar Tore fallen werden. Ich hoffe genug für die Eintracht. Ich gehe auf ein 3:2 für die Eintracht.
3:2 für die Eintracht. Okay. Nils, du hattest ja vorhin schon gesagt, du glaubst, das ist ein Spiel, wo nicht viele Tore fallen. Jetzt hat Dennis mit 5 Toren schon mal einen vorgelegt. Was ist denn dein Tipp?
Da würde ich tatsächlich so im ersten Moment nicht mitgehen. Ich glaube, es ist schwer. Immer wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann tippe ich unentschieden. Ich sag mal 1:1.
Ja. Also ich würde mir wünschen, dass die Eintracht dort gewinnt. Meine Tendenz ist aber auch eher ein Unentschieden, allerdings mit ein bisschen mehr Toren. Von daher ist mein Tipp ein 2:2. Und ich befürchte ganz stark, dass Oliver Burke wieder 2 Tore machen wird. Ich habe jetzt schon keinen Bock.
Ja, das wird spannend. Wäre normalerweise einer dieser Kandidaten, wo ich sagen würde, dem würde ein Platz auf der Bank mal wieder ganz gut tun. Aber vielleicht auch aufgrund dieser positiven Erfahrung aus dem Hinspiel.
Ja.
Darf er noch mal ran und vielleicht wird er. Wir werden sehen.
Ja.
Wir werden sehen.
Und jetzt noch die abschließende spannende Frage: Aufeinandertreffen Steffen Baumgart, Albert Riera. Wenn man sich dann auch anguckt, unsere in Deutschland verfügbaren Schiedsrichter, die ja gerne auch mal zu der ein oder anderen Fehlentscheidung tendieren. Ne? Ich sage nur Elfmeter gegen Leverkusen. Der könnte da schon auch an einer Seitenlinie hoch hergehen, oder? Wie schätzt ihr zwei das ein, Dennis?
Ja, also ich gehe mal davon aus, dass, ihr habt es vorhin ja schon angesprochen, Showman auf beiden Seiten wissen genau, wie es abläuft und ja, also ich sag mal, es wird nicht wie bei Willy Reimann damals hoffentlich passieren, dass er dann ein paar Wochen in Container am Rand des Spielfeldes muss, aber ich gehe jetzt schon davon aus, dass auch mal, wenn so als Einstieg eine Verwarnung oder mal Bundesliga ist was anderes und hier sind viele sehr pinzig, auch wenn es mal ein bisschen lauter am Rand wird und da geben sich aber, glaube ich, beide nichts. Also ich könnte mir vorstellen, dass da so ein oder andere von denen, wenn es auch der Spielverlauf sozusagen zulässt, kann es auch passieren, dass wir den einen oder anderen Trainer nochmal auf die Tribüne geschickt bekommen. Aber schauen wir mal. Also es hat immer Potenzial, ein Hexenkessel zu sein. Ja. Gerade, Nils, du hast vorhin gesagt, Alte Försterei, es sind natürlich schon spezielle Spiele. Und da bin ich gespannt. Aber ich glaube, die haben beide Potenzial, da auf jeden Fall mal hier ein bisschen an der Seitenlinie unangenehm aufzufallen. Und das aber im Sinne von einfach ein bisschen Show und nicht ganz so langweilig und auf der Bank, wenn sie auch beide nicht viel sitzen, denke ich.
Also sagen wir es mal so, ich glaube für die Eintracht-Fanbase und für das Ankommen von Albert Riera im Kosmos Eintracht Frankfurt, wenn der am Freitag gegen Union Berlin vom Schiedsrichter eine gelbe Karte gezeigt bekommt, dann brennt aber im nächste Woche beim Heimspiel der sprichwörtliche Baum. Und dann kannst du da schon Albert Riera Fangesänge hören, da bin ich mir ziemlich sicher.
Auf jeden Fall. Wie siehst du es denn, Nils? Was meinst du?
Ja, ich denke schon, dass ich das am Ende im Rahmen bewegen wird. Es war ganz, ganz lustig heute auf der Pressekonferenz. Union hat heute schon die Pressekonferenz gemacht, heute Mittag. Wurde Steffen Baumgart genau danach gefragt, wie sehr er denn bereit wäre, seine eigene Coaching-Zone zu verteidigen, auch am Freitag gegen den neuen Kollegen. Und er hat das alles ein bisschen runtergespielt und hat gesagt, er ist ganz, ganz zahm, sage ich jetzt mal, also nicht der Wortlaut von ihm, aber er hält sich zurück und hat auch noch mal auf die letzten beiden Spiele in Frankfurt angesprochen, wo er ja jeweils auf die Tribüne musste in der Schlussphase, einmal mit Rot, einmal, ich glaube, dann mit der vierten Gelben fürs nächste Spiel gesperrt war. Also er hat da ja auch seine Vorgeschichte mit der Eintracht und ja. Wird es, glaube ich, nicht zum Hattrick kommen lassen. Nein, ich glaube, es wird hitzig, weil beide Trainer einfach so sind, die können gar nicht ganz ruhig bleiben. Nee, alles, was ich über Riera bis jetzt gelesen und gesehen habe, ist das bei ihm dann nicht anders als bei Steffen Baumgart. Aber ich glaube, es wird sich im Rahmen bewegen und am Ende geben sich die Hand und dann bin ich sehr gespannt, wie Riera auch seine erste Pressekonferenz danach im Spiel abhalten wird, weil das ist ja in der alten Försterei auch immer besonders. Ich glaube, das einzige Bundesliga-Stadion, wo tatsächlich gestanden wird auf den Pressekonferenzen, das muss ihm dann auch nochmal einer sagen, dass das dann nicht jede Woche so ist, sondern dass er ab der kommenden Woche dann auch wieder sitzen kann.
Ja. Also es sind stark. Auf jeden Fall, glaube ich, zwei, also das heißt, glaube ich, es sind auf jeden Fall zwei hochemotionale Charaktere als Trainer, die da sehr gut in der Lage sind, solche Spiele, wenn sie denn heiß hergehen, dann irgendwie dann da auch aufzunehmen und entsprechend zu reagieren. Also es wird alles in allem ein sehr, sehr spannendes Spiel. Zum einen, wie beide Mannschaften, die unter einem gewissen Druck stehen, spielerisch das lösen, wie das Auftreten der Frankfurter Eintracht unter dem neuen Cheftrainer ist und wie die Trainer an sich da agieren und wie die Fans reagieren auf das ganze Thema. Also es wird auf jeden Fall ein interessantes Spiel werden. Davon können wir auf jeden Fall schon mal ausgehen.
Absolut.
Ja, ich glaube, in diesem Sinne haben wir so ziemlich alles, was wir auf unserem Sprechzettel hatten für diese Woche jetzt besprochen. Vielen Dank, Nils, dass du dabei warst. Wenn man mehr von dir lesen will, dann geht man am besten zur Berliner Zeitung und liest sich da die Kolumnen rund um Union Berlin durch.
Absolut, genau. Berlinerzeitung.de, alles rund um das Spiel gegen Frankfurt natürlich auch. Dann ab Freitag mit Spielbericht, Einzelkritik, Stimmen und so weiter. Genau, da ist man, glaube ich, immer ganz, ganz gut informiert.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein bisschen mehr über Union Berlin informieren wollt, sei es vor dem Spiel oder auch nach dem Spiel, die Stimmen hören wollt und vielleicht auch den ein oder anderen Kommentar zum neuen Frankfurter Trainer, bin ich mir sicher, dass ihr da fündig werdet. Vielen Dank, Nils, dass du dabei warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Gerne wieder, dann beim nächsten Aufeinandertreffen und dann machen wir in diesem Sinne hier den Sack zu. Wir wünschen euch da draußen eine wunderschöne Restwoche. Alle denen, die am Freitag die Reise nach Berlin antreten, eine wunderschöne Auswärtsfahrt und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.